Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Julia Gommeringer von dem Verein Dunkelziffer, die sich dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche widmen. Ich muss sagen, dass diese Aufnahme die bisher ergreifendste für mich war. Ich hatte oft ein Kloß im Hals, was aber auch an der authentischen Schilderung von Julia liegt, die seit nunmehr 17 Jahren für den Verein aktiv ist, die letzten drei davon als Geschäftsführerin. Es hat, glaube ich, niemals einen passenderen Namen für eine Organisation gegeben, da dieses Thema ein großes Tabuthema ist, nach wie vor. Es ist unbequem, darüber zu sprechen und unvorstellbar, wie groß die buchstäbliche Dunkelziffer zu sein scheint und fast unaussprechlich, was die Tatbestände sind und wie die Täter agieren. Aber gerade daher ist es, glaube ich, eine so wichtige Folge, weswegen ich hoffe, dass sie viele Hörer erreicht. Da es auch um Prävention geht, bei der jeder aufgeklärte Mensch helfen kann, wenn man weiß, was die Zeichen sind. Daher heute Streaming for Attention mit Julia von Dunkelziffer. Bevor es aber losgeht, auch heute der Hinweis auf das Angebot unseres Partners Vodafone. Damit wir bei diesem Thema nicht die Folge unterbrechen, weil das aus meiner Sicht die Atmosphäre nicht hergegeben hat. Was die meisten von uns nicht wissen, Internetnutzung emittiert so viel CO2 wie die gesamte Luftfahrtindustrie und Videoinhalte sind dabei die Emissionstreiber Nummer 1. Wenn du etwas für den Erhalt unserer Erde im Kleinen leisten und jetzt nachhaltiger surfen willst, bist du im Netz von Vodafone genau richtig. Denn Vodafone stellt das Netz europaweit auf 100% erneuerbare Energien um und leistet damit Pionierarbeit. Mach also zusammen mit Giga Green den ersten Schritt und hol dir bis zu 1000 grüne Mbit für zu Hause ab nur 39,99 dauerhaft mit Strom aus Wind- und Wasserenergie. Mehr Infos findest du auf vodafone.de/greengigabit oder in deinem Vodafone-Shop. Und an dieser Stelle auch nochmal danke an Vodafone, dass ihr auch diese Folge unterstützt. Ich glaube, wir sind live drauf, wenn ich alles richtig gemacht habe. Hallo Julia von Dunkelziffer e.V.
Hi.
Schön, dass du heute an einem Dienstagmorgen ins Hamburger Ding gekommen bist.
Ja, wie fühlt ihr euch denn? Können wir so ganz entspannt reinsliden in die Situation?
Ich habe eine Baustelle direkt vor meinem Schlafzimmer.
Ich dachte eine emotionale, aber das ist okay. Das ist natürlich
ich habe das Gefühl, dass sich das mit auf meine Emotionen auswirkt.
Du hast damit auch eine Baustelle bei dir kreiert.
Auf jeden Fall,
die Schlaflose sozusagen.
Ja. Ich habe heute Morgen um 19:45 gegoogelt, ab wann es legal ist, Baulärm.
Nein, wolltest du so einen richtigen Allmann machen und so gucken, boah, 19:45?
Ich hatte überlegt, ob ich im Bademantel noch mit so einer Schlafhaube auf und mit so einer Kerze.
Oh, so ja.
Das Pech aus dem Fenster schütten.
Ja, ich bin auch so ein Verfechter, der immer mit offenem Fenster schlafen muss, weil ich glaube, ich brauche halt frische Luft so fürs Schlafen, ne? Genau. Ja, aber dementsprechend morgens um 7 direkt hochgeschreckt. Nicht auf die sanfteste Art, aber ansonsten geht's mir ganz gut.
Schön. Julia, auch Baustellen, von denen du gerne erzählen möchtest?
Nur auf, doch, du, die allgemeine Situation, ne? Und man denkt sich ja jeden Morgen wieder so, oh, ich mach den Tag schön, auch wenn noch Homeschooling und dies und das. Und
also du bist richtig in der Full-on-Homeschooling-Situation.
Ich habe eine Tochter zu Hause, die das total easy macht und einen Sohn, der das katastrophal macht. Und
Balance
das ist
Leben.
Balance ist alles und man steht dann da immer und sagt, okay, die Aufgabe wurde nicht gemacht, die auch nicht. Ja gut, ist dann halt, wie es ist, ne? Und die Sachen für die Arbeit habe ich auch nicht geschafft und das auch nicht, aber was? Halt. Ganz einfach.
Aber vor meinem Bett habe ich so ein, wie nennt man das? Affirmation Board. Nennt man das, glaube ich, so unter den Cool Kids. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ist einfach so ein Plakat mit Dingen, die draufstehen halt.
Ja.
Und da steht halt ganz in der Mitte, so als erstes, was du siehst, ist halt so, heute wird ein guter Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Und das ist halt so das Erste, was ich dann immer sage, wenn ich aufstehe. Und dann heute Morgen auch so richtig so klatsch, komplett Regen. Und ich so, heute wird ein guter Tag.
Was steht da?
Ja, und genau. Und wenn man sich selber so ein bisschen das Unterbewusstsein verarschen kann, dann geht es auch. Es ist nur eine Kopfsache. Die Sonne scheint ja tatsächlich immer. Sie ist ja immer am Start.
Ja.
Man sieht sie halt manchmal nicht.
Wie sieht dein Arbeitstag da gerade aus? Bist du eher im Office oder bist du im Homeoffice? Und
bei uns ist da, also vor allem dann bei mir, weil es auch privatbedingt ist, sehr durcheinander, weil ich halt zwei Kinder habe und dann mit Homeschooling immer noch so hin und her switchen muss. Das heißt, montags und mittwochs bin ich dran. Und dann je nachdem, welches Kind wo in der Schule ist oder zu Hause ist, die sind beide abwechselnd irgendwie in der Schule, muss ich irgendwie jeden zweiten Mittwoch dann zu Hause sein.
Wie alt sind die beiden?
9 und 11.
Okay.
So, und die Große
Schule
macht
nicht unwichtig.
Nee, genau. Und die Große macht das echt easy zu Hause alleine, wobei ich dann halt auch mal schlechte Gewissen habe, die halt so da 7 Stunden alleine rumsitzen zu lassen. Und der Kleine, der 9-Jährige, da muss ich im Moment die ganze Zeit wirklich daneben sitzen. Für den ist Homeschooling der reinste Horror, was es auch zum Horror für mich macht.
Interessant, wie unterschiedlich das sich
auf Kinder
auswirkt. Total,
es ist Wahnsinn,
ne?
Ja. Und von da bin ich im Moment die Einzige, die sehr hin und her ist im Büro. Alle anderen sind wieder ziemlich zurück. Wir hatten das halt am Anfang des letzten Lockdowns auch wirklich so, dass immer nur 1 oder 2 Leute im Büro waren, aber jetzt sind die meisten auch zurück, weil die auch gesagt haben, boah, zu Hause ist blöd, da kommt man so gar nicht so richtig gut ins Arbeiten. Zumal es bei uns thematisch so ist, dass halt auch für die Beraterin es schwierig ist, wirklich diese ganzen Geschichten nach Hause zu holen.
Mhm.
Ja, also ja. Es ist da schon wichtig, sich auch abgrenzen zu können und zu sagen, das ist Arbeit und das bleibt bei der Arbeit.
Mhm.
Das ist ja in eurem Job wahrscheinlich nochmal, oder eurem von deinen Mitarbeiterinnen wahrscheinlich eher nochmal was anderes, als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie für irgendeinen großen Konzern arbeitest und dann die Arbeit in Anführungsstrichen mit nach Hause nimmst. Klar kann man genervt sein oder vielleicht will da nicht drüber nachdenken, aber es ist nochmal was anderes, wenn man über Schicksale von missbrauchten Kindern spricht.
Ja.
Du bist nämlich mittlerweile auch Geschäftsführerin von Dunkelziffer e.V. Den Verein gibt es ja schon seit 93, wenn ich mich nicht irre, aber den hast nicht du gegründet.
Nein, der Klaus Meyer-Andersen hat den gegründet. Der hat damals eine Reportage über Kinderpornografie gemacht. Kinderpornografie in Deutschland war der Titel und der war eigentlich letztendlich von seiner eigenen Herangehensweise so schockiert, dass er hinterher den Verein gegründet hat, weil er selber daran gegangen ist und gesagt hat, gibt's doch in Deutschland gar nicht, da muss ich erstmal auf die Philippinen fliegen. Und auf den Philippinen hat er sehr viele Deutsche getroffen, die dort waren, weil es dort leicht war, an Kinder heranzukommen. So, und dann hat er halt in Deutschland mit dem BKA im Hintergrund hier recherchiert, ich meine, das war 93, ne, da, beziehungsweise die Reportage war 89, da gab es noch den Videofilm unter der Theke in der Videothek auf irgendwelche Kleinanzeigen in der Zeitung. Das war noch was
so ganz anderes. So wurde das Material damals vertrieben oder rausgefunden?
Ja,
okay.
So. Aber der hat tatsächlich auch die kleinen Kinder in Blankenese angeboten gekriegt von der Mutter mit so den Worten, Nivea-Creme steht auf dem Tisch, ich bin in 3 Stunden wieder da. Also es gab
Blankenese, also so
es ist,
egal
es
welche
zieht
soziale
sich
Schicht.
Überall durch, ja. So, und ich erzählte jetzt gerade, wie damals sozusagen der Handel war. Das ist heute natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Nummer, weil es halt
das Internet
leichter ist, das Internet. Aber gegründet wurden wir einfach aus dieser Herangehensweise das gibt es hier gar nicht. Und dagegen wollte der eigentlich in erster Linie kämpfen und hat dann Dunkelziffer gegründet. Meine Mutter ist dann 93, nee, gar nicht 93 wurde Dunkelziffer gegründet, sie ist, glaube ich, 98 eingestiegen. Und ich habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert. Wir haben schon als alle Kinder, also meine Mutter, ich habe 2 Geschwister und wir haben immer alle irgendwie mitgearbeitet, wenn es an Mailings ging und Leute anrufen und keine Ahnung, Briefe einpacken und sowas alles.
Doing.
Genau, haben wir schon alles immer mitgemacht. Und ich habe dann BWL studiert und immer in einer Sponsoring-Agentur gearbeitet. Wir haben damals so den Schlager-Move vermarktet und sowas. Und also in den Anfängen. Und daher kannte ich mich mit Sponsoring aus, habe mein BWL, meine Abschlussarbeit, meine Diplomarbeit halt dann über Social Sponsoring geschrieben und das bei Dunkelziffer gemacht. Und dann war so der Punkt, das Projekt möchte ich jetzt aber auch noch irgendwie umsetzen, also nicht nur drüber schreiben. Und so bin ich da so langsam eher reingerutscht eigentlich. Und stand dann irgendwann natürlich vor der Entscheidung, so willst du das jetzt weitermachen oder nicht?
War das dein Berufswunsch? Also es ist ja auch wahrscheinlich jetzt, wenn man im Studium ist, dann nicht so der erste Gedanke.
Nee, weil wenn du so allgemein BWL studierst, ist es ja sowieso von der Herangehensweise erstmal so, ja, ich studiere erstmal das, womit man alles machen kann irgendwie. Ja. Und das war dann tatsächlich so fertig. Dann habe ich irgendwie da 3-4 Jahre gearbeitet, auch echt einiges gemacht in diesem Bereich, wirklich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, viele Events mitveranstaltet. Ja, und irgendwann war dann halt so der Punkt, will ich das jetzt weitermachen, weil wenn nicht, dann müsste ich jetzt mal was anderes machen. Und dann, da bin eigentlich erst an dem Punkt in mich gegangen, ob das mein Ding ist oder nicht. Und dann tatsächlich überlegt, so was machen andere, will ich jetzt die Zahnpasta vermarkten oder nicht? Und habe dann auch erst an dem Punkt, ja, klar, so. Aber habe erst an dem Punkt wirklich überlegt, ja, das ist das, was ich machen will. Da gibt es noch genug, wo ich auch mich einbringen kann, weil wir ja bei Dunkelziffer sehr anders arbeiten als in vielen anderen Vereinen, die halt ähnliche Themen bearbeiten, weil wir halt wirklich diesen Öffentlichkeitsarbeitsbereich ganz stark haben und den Fachbereich, also die Beraterinnen, die den harten Teil der Arbeit machen, also die Beratung machen, die mit den Kindern arbeiten, die halt die Familien und Angehörigen bzw. Bezugspersonen begleiten, die die Fortbildung in Schulen machen, die zu Kriseninterventionen gehen. Das mache alles nicht ich, da sind die Leute, die wirklich die Ausbildung dafür haben.
Aber bildet ihr die Leute auch bei euch mit aus oder holt ihr euch quasi schon Experten ran?
Ja, also teils, teils. Ne? Wir haben halt Leute bei uns, die das schon seit Jahren auch in anderen Organisationen gemacht haben. Wir haben aber auch welche, die dann halt relativ frisch vom Studium kommen, sich aber fürs Thema interessieren und halt dann bei uns noch mehr lernen. Also es kommt so wie auf dem Arbeitsmarkt, das so ist. Ne?
Okay.
Von Quereinsteiger steil hinüber. So, und wir haben Therapeutinnen, die dann halt tatsächlich in der Therapie mit den Kindern arbeiten. Und dann andere Leute, die halt wirklich Experten für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising sind.
Und inwiefern seid ihr da anders als die anderen? Weil du meintest halt, Öffentlichkeitsarbeit stimmt schon, dass man da jetzt nicht von so vielen anderen so viel hört.
Genau, also wir sind, die meisten anderen Organisationen finanzieren sie staatlich. Und wir nehmen halt überhaupt gar keine staatliche Hilfe in Anspruch, sondern finanzieren unsere Arbeit komplett aus Spenden, kriegen ein bisschen Bußgeld und haben halt vielleicht noch so ein ganz bisschen Einnahmen aus den ganzen Fortbildungen, die wir geben, aber es ist halt alles eigenfinanziert.
Warum habt ihr euch für den Weg entschieden versus staatlich subventioniert?
Weil es eine Gründungsgeschichte ist. Also für Öffentlichkeitsarbeit kriegst du ja erstmal keine staatlichen Gelder. Und dann hat der Gründer damals eben auch gesagt, das will er nicht, er möchte frei arbeiten. Und irgendwann haben wir für uns auch die Linie gefunden, zu sagen, wir möchten die staatlichen Lücken schließen. Das heißt, wir sind mit Spendengeldern sehr frei in dem, was wir machen können und können halt tatsächlich überlegen, wo gibt es Lücken, zum Beispiel Therapieplätze. In der Theorie werden die ja finanziert von der Krankenkasse.
Und in der
Aber
Praxis?
Finde mal einen Therapieplatz. Und dann finde noch mal einen Therapieplatz bei einer Therapeutin, die daran Erfahrung hat. Denn dann kommen ja auch gerne noch solche Sachen rein, wie wenn ein Gerichtsverfahren anhängig ist, kann das der Gegenanwalt gerne nutzen, zu sagen, nee, 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 das wurde alles verfälscht und damit ist das ganze Gerichtsverfahren hin. Und da wissen halt unsere Therapeuten wirklich sehr gut Bescheid, wie sie alles dokumentieren, was sie ansprechen, was nicht. Also gibt schon so ein paar Feinheiten und bei uns bekommt man halt auch sofort einen Therapieplatz. Und wenn es erstmal reingeschoben ist, dass man sagt, alle 14 Tage oder sowas, aber...
Okay, also ursprünglich war es ein journalistisches Projekt sozusagen. Das, was dabei herausgefunden wurde, war dann so schwerwiegend, dass sich entschieden wurde, okay, dagegen müssen wir jetzt vorgehen und sozusagen ja diesen Verein gründen für dieses Thema. Was hat sich vielleicht seitdem verändert?
Alles.
Nein, für dich also bestimmt
ja,
emotional.
Auch vom Thema her. Ne? Also wir haben damals angefangen wirklich nur mit Öffentlichkeitsarbeit. Dann kannst du halt so wirklich über die Zeit gucken, wie sich der Verein vergrößert hat, weil mit der Öffentlichkeitsarbeit kamen dann die Anfragen nach Hilfe bei uns an, sodass dann halt eine Beraterin eingestellt wurde und noch eine. Und dann kam halt das Problem, okay, diese Kinder brauchen dringend Therapie.
Ja. Also zuerst war die Aufgabe, in Anführungsstrichen, nur darauf aufmerksam zu machen, auf die Missstände und vielleicht irgendwelche Kanäle wie die Videothek, die du dann beschrieben hast. Aber dann aus der Öffentlichkeitsarbeit wurde mehr über dieses Thema sozusagen gesprochen und ihr habt mehr Zulauf und Hilferufe sozusagen bekommen.
Genau. Und so wurden langsam unsere Projekte eigentlich aufgebaut. Das halt, dann wurde klar, die Kinder brauchen auch Therapie. Dann wurde klar, eigentlich muss man in die Schulen gehen und dort Präventionsarbeit machen. Denn je mehr die Kinder aufgeklärt sind, je mehr die Lehrer aufgeklärt sind, desto besser können die Kinder auch Hilfe bekommen. Weil je aufgeklärter man ist, desto schwerer fällt es, wegzugucken.
Mhm.
Und dann war auch klar, wenn die Kinder, also dass es halt schwierig ist, das einfach mal eben so anzuzeigen. Und es ist dann wichtig, dass die Familien vorher eine Rechtsberatung haben, was da auf sie zukommt. So dass wir jetzt Opferanwälte zumindest die Erstberatung bezahlen. So, und so sind unsere Projekte langsam entstanden. Und es ist zwar schon zwischenzeitlich so, dass das Thema öffentlicher ist, als es das früher war, zu dem Gründungszeitpunkt. Trotzdem ist es dann, wenn du das ins kleine Einzelne runterbrichst, für denjenigen, der jetzt davon erfährt, dass da ein Kind in seiner Nachbarschaft oder in der Schule oder in seiner Klasse sexuelle Gewalt erfährt, dann ist es trotzdem immer erstmal so, das kann doch gar nicht sein.
Ja gut, aber das ist ja ähnlich wie beim Thema Krebs. Also es hat irgendwie gefühlt jeder Zweite in gewissem Alter. Und trotzdem, wenn es irgendwann in die Nähe auch nur das Umfeld kommt, so wie jetzt? Nein. Also das kann ich glaube, das ist einfach so dieses naive Grunddenken vom Menschen an und für sich, weswegen wir uns ja auch leider präventiv um viele Dinge gar nicht kümmern und weswegen ja auch viel weggeguckt wird. Mhm. Ne? Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie das bei euch, wäre auch interessant, auf jeden Fall gleich, vielleicht, wenn du Lust hast zu erzählen, wie die Fälle, was sich quasi häuft, vielleicht auch für die Hörer, um zu gucken, okay, wo gibt es eventuell so, ja, wo passiert mehr so etwas im Vergleich zu anderen Orten? Du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen Spread, aber es gibt ja vielleicht da so einen kleinen Fokus oder so, man weiß es nicht.
Jein, also es ist halt, du hast es eben mit dem Krebs verglichen. Da ist es natürlich immer noch so ein bisschen, jeder ist dann für sich verantwortlich. Na, okay, ich muss jetzt auf meinen Körper gucken und dann zum Arzt gehen. Und bei Kindern ist es einfach das Problem, im Schnitt, so eine alte Zahl, die man sagt, muss ein Kind 7 Erwachsene ansprechen, bevor es Hilfe bekommt.
Boah.
So, weil halt immer die Reaktion erstmal sein wird, nee, das kann doch gar nicht sein. Ach, das hat der nicht so gemeint. Weil ein Kind geht ja nicht hin und sagt, du, Frau Lehrerin, ich wurde zu Hause sexuell missbraucht. So, oder mein Vater hat mich penetriert oder so, sondern das sagt halt, ich mag nicht nach Hause, mein Vater macht immer doofe Sachen mit mir oder mein Bruder oder auch die Mutter oder wie auch immer. So. Und dann wird das schnell abgetan, weil du kommst dann halt als Angesprochener in die Situation, dass du jetzt was tun musst. Und ich sage mal, das Schwierigste daran ist, dass es einen Täter gibt. Es wäre schön, wenn man dem Kind einfach helfen könnte. Komm, wir gehen zum Arzt und machen das wieder heile. So, aber ein Täter droht ja dem Kind. Wenn du was sagst, dann bricht die Familie auseinander. Dann muss der Versorger ins Gefängnis. Dann ist Mama unglücklich. Du machst Mama unglücklich damit, dass du was sagst. Und es sind keine leeren Drogen, das ist das Schlimme. Sondern das passiert hinterher. Ne? Ja. Also wenn das Kind was sagt, dann bricht vielleicht der Ernährer weg. Die Mutter ist im totalen Schockzustand und das Kind fühlt sich schuldig. Und das ist halt wirklich das Perfide daran, dass diese Drohungen wahr werden und dann das Kind die Schuld auf sich nimmt. Und wir halt immer dann in der Therapie daran arbeiten, die Schuld dorthin zu packen, wo sie hingehört.
Ja. Zumal das ja auch, wenn einem das als Erwachsenen sozusagen mitgeteilt wird, ist man dann in der Verpflichtung, diese doch ja relativ harte Anklage irgendwo weiß ich nicht, an eine Polizeistelle oder an euren Verein dann beispielsweise oder sonst irgendwo hinzugeben. Und das ist, glaube ich, ja auch ein großer Schritt, weil wo fängt man da jetzt an, ja, was ist vielleicht die Evidenz und habe ich vielleicht selber einen Nachteil dadurch, ne, wenn jetzt Falschbeschuldigung, ne, das ist jemand in einer mächtigen Position sozusagen, wie im Fall von Epstein ja beispielsweise, ne, könnte mir vorstellen, dass das auch eine große Hürde dann für diejenigen ist, die dann angesprochen werden.
Es ist in jedem Fall also wirklich immer dieses Schwierige, den Täter zu benennen. So, und das ist der schwierige Part für Kinder, aber du fragtest eben danach, wer besonders betroffen ist. Es sind, man kann das so ein bisschen sagen, Kinder, die sozial benachteiligt sind, aber auch genauso, die emotional so ein bisschen benachteiligt sind, also vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit zu Hause haben oder Familiäre Probleme, die werden gerne von externen Tätern gesucht.
Ganz bestimmt auch bestätigen, dass man, also dass die Täter bekannt sind in näherem Umfeld.
Genau.
Aber du meinst tatsächlich, dass auch externe Täter in dem Fall sich gerade auch solche bisschen, ich sage jetzt mal, schwächeren Kinder.
Genau, also dann, das hast du vor allem, wenn es der Sportlehrer, der Lehrer, der Klavierlehrer oder irgendwie sowas ist. Also Täter suchen sich ja logischerweise auch Berufe, also Pädophile suchen. Mhm. Pädophile suchen sich Berufe, in denen sie Kontakt zu Kindern haben. Sind dort auch oft als diejenigen bekannt, die ganz besonderen Draht und ganz toll zu Kindern
nett
sind. Und ganz nett und sowas. Und suchen sich dann ein Kind raus, bei dem sie wissen, da haben sie Chancen, näher ranzukommen. Ne? Dann sind sie zudem halt besonders lieb. Und wenn das ein Kind ist, was zu Hause wenig Aufmerksamkeit bekommt, kann ja auch sein, dass die Mutter alleinerziehend und arbeiten Drei muss, Jobs, also ne, so, gar nicht vorwurfsvoll gemeint, aber dann kann sich, sucht sich so ein Täter, jemand, der so eine Tat vorhat, ein Kind raus, bei dem er möglichst gute Chancen hat.
Mhm.
Das dann auch zum Geheimnis zu machen, das ist dann auch nicht so, dass der das nimmt, vergewaltigt und so, sondern ein ganz langer Prozess.
Das Thema Verdrängen ist ja auch gerade bei Kindern so ein großes,
da
ist, sag jetzt mal, Problem, weil du dann natürlich auch eventuell gar nichts davon mitbekommst, bis Jahre später, wenn es dann halt irgendwie in verdrängten Traumata, Aufarbeitung oder sowas halt kommt, und dann wird es halt schwer.
Da ist auch eine ganz große Ambivalenz oft bei den Kindern. Ne? Der ist auf der einen Seite ganz, ganz, ganz toll, der Mann oder die Frau, gibt auch Täterinnen.
Wie ist das Verhältnis ungefähr, kann man das sagen?
Man schätzt 10% Frauen.
Mhm.
Nur die treten halt deutlich weniger in Erscheinung, in Anzeigen und so weiter, weil die es auch einfach viel besser in Pflegesituationen verstecken können.
Mhm.
Und man denen das, im Kindergarten zum Beispiel, da wird der Kindergärtner viel schneller verdächtigt als eine Kindergärtnerin.
Ach, das meinst du mit verstecken, okay.
Mhm.
Und wenn eine Mutter den Penis des Jungen besonders gut reinigt, ist es sehr viel weniger auffällig, als wenn der Vater sich lange mit dem Penis des Kindes beschäftigt. Gleiche Handlung, aber
interessant.
Es stößt mehr auf.
Mhm.
So, und das ist ein zum Glück immer mehr ans Licht kommendes Tabu, Frauen als Täterin.
Mhm.
Okay. Genau, du warst gerade bei,
Achso, ich habe gerade noch gesagt, von der Ambivalenz der Kinder. Ne? Die, auf der einen Seite ist das dann jemand, der einem ganz viel Aufmerksamkeit gibt, Zeit gibt, Geschenke macht und tolle Sachen mit einem macht. Und dann macht er halt diese blöden Sachen noch. So, und gibt dann aber ja auch dem Kind oft die Schuld, gerade wenn wir beim Thema Kinderpornografie sind. Wenn das bildlich festgehalten wird, dann hast du halt Bilder, wo ein Kind eine Grimasse zieht, die aussieht wie ein Lachen. So, und dann kriegt das Kind hinterher das Bild vorgehalten. Guck mal, du hattest doch Spaß. Das kann ich ja sonst einem Richter zeigen oder deiner Mutter zeigen, wie viel Spaß dir das gemacht hat.
Hm.
Und das Kind wird niemals was sagen.
Mhm. Die Schamgefühl ganz, ganz doll natürlich ganz dann groß. Im jungen Alter schon so rauskitzeln quasi.
Ja.
Und vor allem, also was ich halt auch manchmal so denke, wenn man so hört, wie wichtig auch gerade natürlich die ersten paar Jahre der Entwicklung für einen Menschen sind. Also so bis 8 circa sagt man da ja so charakterlich irgendwie klar, zumindest die Grundprinzipien und oder die Grundvalues auch hier, Werte. Ne? Und das ist natürlich auch dann in dem Moment, wo man quasi so verwirrt wird emotional, was ist richtig und was ist falsch, die Auswirkungen auf danach, ich meine, wie viele Fälle kennt man von gewalttätigen Menschen, die in der Kindheit Gewalt erlebt haben und umgekehrt Vergewaltigern, die auch in der Kindheit missbraucht wurden. Und deswegen ist es so wichtig, dass so früh wie möglich quasi wahrscheinlich, ne, hast du ja auch, habt ihr die Erfahrung gemacht, inwiefern sich da auch Entwicklungen gezeigt haben?
Das kannst du jetzt gar nicht, kann man gar nicht so validieren. Aber es ist bestimmt so, dass das in der Historie von vielen auch später zu Täterwerdenden ist. Aber genauso gut hast du halt die Chance, wenn du daran arbeitest, eben nicht selber zum Täter zu werden. Was auffällig ist, ist, dass immer mehr Jugendliche übergriffig werden und auch Kinder unter Kindern übergriffig werden. Das ist im Moment echt unser Thema, was halt stark ansteigend ist, auch dass Kinder oder Jugendliche mit dem Handy Kinderpornografie verschicken. Halt nicht mal wissen, dass sie sich strafbar machen, sondern dass es dann auf dieses höher, schneller, weiter, krassere Sachen verschicken können, ne? Die auf der einen Seite, die wie ein Mensch geköpft wird, verschicken und auch Kinderpornografie verschicken. Mhm. Das ist das Internet wirklich zunehmend.
Ist so ein tiefes, schwarzes Loch.
Ja.
Ja. Kriegt man ja auch nicht mehr richtig eingedämmt, ne? Und wie willst du es auch nachvollziehen, wie viel an Content da sozusagen kursiert? Wie soll man daher sozusagen der Lage werden? Also sagst du, das Nummer eins Thema ist Bildung, Aufklärung an den Stellen, wo Erwachsene mit Kindern in Kontakt kommen? Oder was muss man die Internetplattform da irgendwie,
das Internet einmal ordentlich reinigen.
Ja, das ach, ist ja nun mal die Frage.
Ganz,
ne?
Also, tolle Datenschutzverordnungen, die das leider nicht möglich machen. Mhm. Also da steht tatsächlich Datenschutz vor Opferschutz in Deutschland.
Wirklich?
Ja, definitiv. Also das wird den Ermittlern schwer gemacht. Es sind jetzt ein paar Gesetze verabschiedet worden, die es ein bisschen erleichtern. Hinzu kommt aber auch, dass wir überhaupt gar nicht genug Manpower in dem Bereich haben, dass alle Sachen nachverfolgt werden. Sich damit
auskennen auch, ne?
Ja, Deutschland ist da technisch wirklich schlecht ausgerüstet. In Amerika, wir kriegen ganz viele Fälle aus Amerika gemeldet sozusagen, die dann aber in Deutschland gar nicht nachverfolgt werden können, weil halt die Datenspeicherung es nicht zulässt.
Wow.
Also es wird besser, weil die teilweise auch schneller dann arbeiten oder manche länger speichern, als sie müssen. Aber es ist immer noch kein neues Gesetz verabschiedet, was die Grundlage schafft, rechtssicher die Daten zu speichern. Und dann allein von der Datenauswertung. Also wenn halt bei Menschen halt Kinderpornografie gefunden wurde, dann heißt das nicht, wie jetzt bei Herrn Metzelder, der hat, ich weiß nicht, wie viele Dateien waren es, 10 oder 30 oder so. Irgendwie so, ja. Verschickt, sondern da hast du es oft mit Terabyte zu tun. Und die müssen ausgewertet werden. Das heißt, da müssen sich Menschen hinsetzen und das angucken. Das kann zwar vorsortiert werden, aber du hast es ja dann auch oft, dass da halt jemand selber auch Täter ist. Das heißt, du musst dann halt als Polizist davor sitzen und die Bilder angucken, die halt noch nicht irgendwie in einer anderen Datenbank gefunden worden sind, und dir jedes einzelne Bild angucken und gucken, ob das ein aktueller Fall sein könnte.
Auch eine Belastung.
Ja, wahnsinnig
belastend. Und auch.
Und ich habe da höchsten Respekt vor, weil ich selber halt weiß, ich kann mir diese Bilder nicht angucken.
Mhm.
Ja.
Also wir machen das ja auch, wir schulen die Beamten, machen Schulung für Kriminalbeamte, Richter und Staatsanwälte auf der Suche nach Kinderpornografie. Da schulen wir nicht selber, sondern bieten die Plattform, bezahlen das, damit die Beamten geschult werden.
Cool.
Auch eben eigentlich Staatsaufgabe, aber eine geschlossene Lücke von uns, weil es das halt gar nicht genug gibt. Und auch da werden Bilder gezeigt, um halt abzugrenzen, was ist Pornografie, was ist Posing, was ist einfach nur ein zufälliges Nacktbild von einem Kind. Und da musste ich die eben auch ein paar Mal angucken. Und das ist echt ein Bereich, wo ich sage, kann ich nicht. Also klar, manchmal muss man so, aber ich trage die Bilder dann auch wochenlang mit mir rum. Und eine andere Kollegin sagt, nee, das kann ich mir angucken. Ich bin dann 3 Tage richtig sauer. Aber die begleiten mich nicht in den Schlaf. Und
quasi in den Wut und dann die Wut wiederum in Energie, in positive Energie umwandeln kann. Ne?
Ja, wenn man das kann, ja. So Leute, ja, die das aber
können. Ja, das ist...
Ein Freund von mir ist auch Polizist, der ist aber schon Anfang 50. Grüße gehen raus an Andreas. Der hatte mir auch von seiner Arbeit erzählt und auch, dass er mitunter so ein Material sichten musste. Und der ist da genau wie du. Das hat den... Also trägt er bis heute noch mit sich rum, ne? Und schlimmer Nebeneffekt, sage ich mal. Aber da gab es dann auch kein Angebot dann sozusagen vom Staat, dass die Leute da erstmal drauf geschult werden und danach noch sozusagen nachtherapiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass lege mitunter an. Ne?
Ja, wird langsam besser. Es wird langsam wirklich besser, dass da mehr Angebote auch von Staatsseite auskommen, nach Supervision, nach Therapieangeboten auch, dass die Polizisten, die sich sowas angucken, oder die Beamten insgesamt, die sich sowas angucken, das auch wieder abladen können.
Mhm.
Aber das war dann auch, was wir gehört haben, teilweise schwierig, einfach weil der eine sagt, nö, ich kann das. Und dann kann der andere sich nicht die Blöße geben, das nicht zu können, sondern das abgeben zu wollen.
Ego.
Das, ja, aber das Punkt, wird zum Glück besser. Das wird wirklich besser.
Ja.
Und von den Dienststellen, die wir kennen, ist auch ein Grund, warum wir diese Schulungen kontinuierlich weitermachen. Das kann keiner sein Leben lang machen, sondern da ist großer Wechsel. Und es ist leider auch ein echt sträflich behandelter Bereich bei der Polizei. Der ist echt unterbesetzt und du hast kaum Chancen, nach oben zu kommen. Und
obwohl, wenn Beweise sichergestellt werden, klar ist, dass es sich um Terabyte handelt, was einem ja eine Idee darüber geben muss, wie weit verbreitet das ist, ja, und wie viel Content-Produzenten es da gibt und kursiert, genau, richtig, ja. Und trotzdem wird das Thema nicht richtig in der Öffentlichkeit behandelt. Was ist jetzt mit so einem Thema wie bei Metzelder zum Beispiel? Hilft das der Aufmerksamkeit rund um dieses Thema eher? Oder ist das eher, dass du denkst, ja, der kriegt jetzt was 10 Monate auf Bewährung und das fühlt sich dann irgendwie wie ein Freifahrtschein an für alle weiteren? Was ist da dein Blick drauf gewesen?
Es hilft einfach zu zeigen, das kann jeder sein. Und es ist wirklich so, dass man das niemanden auf der Stirn ansieht, irgendwie kein Zeichen drauf. Es gibt so viele, hauptsächlich Männer im Bereich der Kinderpornografie tatsächlich, die sich das angucken. Bestimmt sind das nicht viele, die dann tatsächlich auch Taten begehen. Aber natürlich, wenn du dir das anguckst, runterlädst und Bilder anguckst, auf denen Kinder vergewaltigt werden und sagst, naja, ich brauchte nur mal einen neuen Kick. Also sorry, ich weiß nicht, was da einem einen Kick geben kann, wenn man sieht, wie Kinder vergewaltigt werden.
Naja, du musst schon auf jeden Fall schon eine Prädisposition haben, dass du quasi solche, ich meine, es gibt ja auch, ich sag jetzt mal ganz blöd, Psychopathen, die niemandem wehtun. Also nur weil sie quasi selber jetzt gerade keine Empathie gefühlt haben, heißt ja nicht, dass es nicht. Aber was ich halt auch vorhin meinte, der Auslöser vielleicht kann ja auch einfach selber eine Erfahrung gewesen sein oder halt auch jemand, der einem, ja, oder dem nie gesagt wird, what is right and wrong. Und in dem Moment ist es natürlich wichtig, dass es auch unterbunden wird, so auf jeden Fall. Und du sagst ja, dass du sowas, also zum Glück jetzt nicht, dir jeden Tag irgendwie angucken musst. Was ist denn so dein Alltag? Also es ist rein organisatorisch bei dir oder hat sich das auch so ein bisschen entwickelt?
Hat sich entwickelt und wir sind ja ein relativ kleiner Verein, also wir haben insgesamt 15 Mitarbeiterinnen.
Echt? Ich hätte gedacht viel mehr, aber siehst du, das ist die Aufmerksamkeit, ja, also die Öffentlichkeitsarbeit. Man denkt, ihr seid so 400 Leute.
Ja, das werden wir oft geschätzt. Nee, wir sind ein ganz kleiner Verein eigentlich. Wir haben halt 4 Mitarbeiterinnen, die Beratung machen, 2 beziehungsweise jetzt 3 wieder, die Therapie machen und dann halt noch welche, die in der Präventionsarbeit tätig sind und dann halt wirklich der kleine administrative Bereich. Und als Geschäftsführerin ist man ja diejenige, die alles macht, ne? Also vom Klopapier kaufen über die Personalsachen, über halt so einen Podcast gehen, über Mediensachen. Also wirklich alles, was irgendwie ansteht. Und dann habe ich halt, meine Schwester macht das jetzt hauptsächlich, die im Bereich des Fundraisings.
Cool.
Und unser Vorstand, die macht eben auch ganz viel, was Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit und sowas angeht. Also wir brauchen zwischenzeitlich ungefähr eine gute 1 Million, um unsere Arbeit so machen zu können, wie wir sie jetzt machen.
Okay.
Und da muss man einiges tun, gerade jetzt in Zeiten, wo halt keine Firmenveranstaltung, nichts stattfindet, wo wir sonst oft Spenden von bekommen haben.
Keine Events,
nichts, auch was Presse ja viel bringt. Das ging ja immer so einher. Also wir sagen halt auch, ja, immer diese... Die Arbeit, die wir machen, auch die Pressearbeit, die auf der einen Seite Spenden akquiriert, dient aber auch genauso dazu, die Öffentlichkeit zu informieren und auch die Kinder und Erwachsenen, die halt in solcher Situation sind oder ein Kind in so einer Situation vermuten, anzusprechen, wo man Hilfe bekommen kann.
Mhm.
Also es ist so eine Dreifachansprache quasi. Ja, wenn du halt rausgehst, ist das nicht nur... Spenden akquirieren, nicht nur das eine, sondern auch das andere.
Sind das überwiegend Privatspenden oder ist da jetzt auch, weiß ich nicht, sind da Unternehmen mit dabei wie Haribo oder weiß ich nicht, Toys R Us oder keine Ahnung, was so, aus welcher, also wenn du als Unternehmen irgendwie, wo Kinder mit deine Kunden sind, wenn du denen was Gutes tun möchtest, dann wäre das zumindest mit einer der ersten Organisationen, die mir als CEO von so einem Unternehmen einfallen würden, aber vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant, wie sich die Spenden zusammensetzen. Sind das Privatpersonen oder Unternehmen oder aus welchen Bereichen kommt das?
Es ist wirklich Fun Biz. Also es sind das, was du gerade nanntest, so gut wie gar nicht. Weil was? Es halt einfach ein Thema ist, was halt nicht gerne angefasst wird. Also es sind dann eher Firmen, die halt komplett
doch,
themenfremd sind.
Das ist
sind.
Doch im Endeffekt dann die Wurzel des Problems, weil das, was ihr braucht, ne, gerade ihr macht ja eure Arbeit am besten, wenn es diesen ganzen Nachberatungs- und Traumabewältigung und Therapieansatz, wenn der sich immer weiter verringern würde, ihr aber viel, viel mehr Mittel sozusagen zur Verfügung hättet vornherein für die Prävention, für die Bildung, müsste man ja eigentlich sagen, hey, okay, ich als Unternehmen, ne, wo das mit meiner Zielgruppe sind, davon gibt es ja nicht wenig Unternehmen da draußen.
Ja, auch nicht wenig Kinder.
Genau, also, genau. Ja. Müsste dann ja eigentlich genau mit in diesen Bereich oder diesen Bereich mit auf dem Schirm haben. Und da ist dann ja im Endeffekt dort, wo das Problem anfängt, nämlich Tabuthema, wissen wir nicht, ob das gut zu unserem Brand-Image passt oder sonst irgendwas. Und das ist ja eigentlich genau das Fatale, oder nicht?
Ja. Auf den Punkt.
Okay.
Es ist halt wirklich schwierig. Wir haben viele Firmen, die uns unterstützen, aber es sind hauptsächlich wirklich themenfremde Firmen. Und auch wenige dabei, die das ganz, ganz doll kommunizieren. Sondern oft, und das ist glücklicherweise zunehmend, dass es firmenintern ist, Mitarbeitermotivation, dass halt viele Mitarbeiter dann, oder in vielen Organisationen, Unternehmen ist es so, dass die Mitarbeiter wählen dürfen, wo jetzt die Jahresspende hingeht oder die Restzentspende oder sowas.
Ja.
Okay. Na, dann gibt es da ein Komitee, was ein paar Organisationen auswählt und dann können alle abstimmen. Und da sind wir zum Glück immer mehr dabei. Das hat uns jetzt auch über das letzte Jahr gerettet, dass wir halt mehr große Spenden bekommen haben von Unternehmen.
Ja.
Denn im Privatspenderbereich ist das aufgrund der Pandemie-Situation, da ist bei vielen nicht mehr viel Geld übrig.
Zumal ihr, glaube ich, das Geld gerade in der Pandemie sehr gut gebrauchen könnt, weil die Leute mehr zu Hause sind, man sitzt mehr in den eigenen vier Wänden, man ist vielleicht etwas gestresster, es geht an Existenzängste etc. Oder habe ich da eine falsche Konnotation? Nee. Trifft es das?
Ja, alleine in den ersten drei Monaten von diesem Jahr sind, wir hatten es jetzt gerade mal nachgeschaut, die Hilfsanfragen um 87% gestiegen.
Boah,
also es ist, und es sind Fälle
dabei. Im Vergleich zum Vorjahr?
Ja. Also letztes Jahr war Januar, Februar, März ja noch Corona-frei in Anführungsstrichen. Ja. Und deswegen war das so sehr, sehr gut vergleichbar.
Ja.
Und ja, 87% mehr Anfragen und auch echt Fälle, wo du einfach nur gegen die Wand schlagen möchtest. Und das ist das, was ich vorhin sagte, ne? Das kannst du kaum im Homeoffice machen, weil das bei uns dann halt auch so wirklich ist, dass dann eine Beraterin den Hörer aufknallt und erstmal ins Büro nebenan geht und vielleicht schreit mit den Hunden spazieren geht. Und so, weil was das Schlimme an den Fällen im Moment ist, ist oft, dass die Kontrollinstanzen wegfallen. Wenn die Kinder halt im Zuhause sind, dann muss ein Täter nicht mehr darauf achten, dass das Kind keine blauen Flecken hat, dass es überhaupt noch richtig gehen kann, dass es gut ernährt ist und so weiter und so fort. Weil es guckt ja kein Kindergärtner oder keine
Schullehrerin
mehr hin. Du hast
quasi keine Zeugen in der Hinsicht, die das irgendwie abgleichen können mit ein paar Wochen vorher oder so. Ja.
Woher kommen dann die Hilfsanfragen? Kommt das aus der Familie selbst oder sind das Nachbarn? Wie groß ist vielleicht auch der Anteil von Leuten, die sich selbst anzeigen, wenn es sowas gibt? Du schüttelst den Kopf.
Nein. Selbst anzeigen. Also wir haben Anfragen von Kindern, Jugendlichen, so ab Alter von 11, 12, 13, fragen die dann schon mal über uns. Wir haben so ein Tool auf der Homepage, wo die halt eine Nachricht schreiben können. Dafür brauchen sie nicht mal die E-Mail-Adresse, sondern können sich auch einfach online einloggen, wenn da Angst besteht, dass der Täter vielleicht zu Hause ist und Mails lesen könnte. Da kommen ab dem Alter dann schon Anfragen, aber meistens sind es wirklich, deswegen ist es so fatal, die Lehrerin oder die Kindergärtnerin, denen was ausfällt. Aber auch in der Familie, wir hatten Anrufe von Großeltern, die gesagt haben, ich habe ein Vor-Corona- und ein Nach-Corona-Enkelkind. Eher aus dem Umfeld der Kinder, okay, als dass das halt wirklich Kinder oder auch Eltern. Eltern halt, wenn der Täter oder die Täterin extern ist, dann ja.
Das ist interessant, das erinnert mich alles so ein bisschen. Ich hatte Ende letzten Jahres halt so ein bisschen mich informiert auch über häusliche Gewalt halt an Frauen, aber halt auch an Kindern. Das ist ja dann auch irgendwo so ein bisschen überleitend zu eurem Thema. Ich meine, es, ne, Gewalt ist Gewalt auch irgendwo. Und da waren die Zahlen natürlich auch, also so, was das angeht, explodiert. Aber was Spenden angeht, fand ich interessant, dass ich im Zuge vom selben Thema eigentlich gehört habe, dass im letzten Jahr vergleichsweise mehr Leute gespendet haben. Mhm. Also insgesamt, ne? Ob es jetzt, keine Ahnung, Tierschutzorganisationen oder dann halt Frauenhäuser oder sowas war. Also dass das tatsächlich dann doch ein bisschen gestiegen ist. Und als ich das gesehen habe, war ich halt auch so, ah, okay, entweder die Leute sind halt wirklich mehr zu Hause und informieren sich dann halt auch dementsprechend über die Themen, gucken vielleicht mehr Nachrichten, keine Ahnung. Oder man ist so ein Stück weit empathischer, weil alle in einer, sorry, Kacksituation sind. So, ich weiß nicht, ich habe mir das auch nicht so richtig erklären können, aber es war wieder so ein bisschen so ein, yay, endlich mal eine gute Zahl. So.
Ja, ich glaube, dass, also aus unserem können wir das spiegeln, dass sich das einfach so ein bisschen verschiebt. Also wir haben halt viele Förderer, die sonst irgendwie monatlich gespendet haben, die halt sagen, sorry, ich kann es im Moment nicht mehr, ich bin seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr in Kurzarbeit und es ist knapp. Mhm. Dafür aber dann halt mehr Stiftungen, die halt sagen, braucht ihr gerade Geld? Mhm. Weil es könnte sein, dass ihr in einer Notsituation seid. So, von daher
und die haben jetzt vielleicht auch keine Eventausgaben, ne? Genau. Oder halt hier und da, genau. Marketing.
Ja, ja, genau. So, und wir haben jetzt eine Firma, die halt sozusagen, normalerweise haben die Mitarbeiter zum Beispiel ein Budget, was sie halt firmenintern ausgeben können an den Produkten. Und das haben die diesmal alles gespendet. Also solche Sachen werden gerade mehr. Das ist auch wirklich schön zu sehen und zu hören, weil es ist halt wirklich so im Hinterkopf die ganze Zeit, dass halt so viele Kinder gerade schutzlos sind. Wir können es total verstehen, dass man halt sagt, die Schulen können nicht alle sofort aufgemacht werden, die Kindergärten können nicht alle sofort aufgemacht werden, dass das eine Pandemiesituation ungünstig beeinflussen könnte, aber dass halt die Kinder wieder mehr in den Fokus gerückt werden, das ist schon echt dringend notwendig.
Ja, es ist so absurd, dass man da sich irgendwie, ich weiß nicht, Kinder so allein werden halt so als zwar Teil der Gesellschaft, aber noch nicht so richtig relevant.
Ja, ja, ja. Ja. Haben keine Lobby.
Ja,
die haben keine Lobby, das ist es.
Stimmt, ja, das sagt es ganz gut.
Und Eltern halt dann eben auch nicht, weil die einfach halt für die Politik nicht so relevant sind.
Ja.
Die sind gerade mit Eltern sein beschäftigt, so nach dem Motto.
Genau, ja. Ja. Wobei, ich meine, weiß ich natürlich nicht, kannst du dann eher bestätigen, Mutter sein wahrscheinlich der krasseste Job von allen ist, so im Endeffekt.
Ja, also ich denke, ich bin alleinerziehend oder getrennt erziehend, sagt man ja so.
Getrennt.
Und sehe mich dann halt echt noch in einer sehr guten Situation, für die Situation so. Ich habe eine Familie um mich, wo die Kinder gut sind. Ich bin so gut situiert und denke dann aber immer, Gott, wie machen das andere Mütter, die
das nicht haben.
In, keine Ahnung, einer kleinen Wohnung ohne Familie um sich herum, irgendwie mit zwei Kindern sitzen, vielleicht noch mit kleineren Kindern, die komplett betreut werden müssen, dazu auch noch der Job, also gruselig, ja.
Ja. Thema Öffentlichkeitsarbeit, was sind denn Möglichkeiten, euch zu unterstützen, neben monetären Möglichkeiten wie Spenden beispielsweise? Aber geht es da eher um Outreach, den man über Social Media generieren möchte? Oder wie kann man da irgendwie was Gutes tun, wenn also man uns jetzt zuhört?
Ich sage immer, alles hilft, denn auch was wir sonst mit unserer Öffentlichkeitsarbeit versuchen, ist ja einfach halt den Kindern, wie gesagt, uns eben die Lobby zu geben.
Mhm.
Denn jemand, der einfach das Thema mehr im Kopf hat, guckt mehr hin. Mhm. Und das war Anfang Corona, haben wir eine Kampagne gemacht, die tatsächlich nur darauf hin zielte, zu sagen, wenn ihr irgendwo einen Verdacht habt, dass etwas nicht stimmen könnte, bitte guckt nicht weg, sondern ruft bei uns an. Und dann kann man immer noch überlegen, was zu tun ist. Mhm. Also bei uns anrufen heißt ja nicht eine Anzeige machen, sondern wirklich erstmal abwägen. Ne? Was sind die Anzeichen? Was sind die Handlungsmöglichkeiten? Oft hilft es auch nur, einem Kind in der Situation zu signalisieren, ich bin da, wenn was ist, sprich mich an.
No judgment einfach.
Genau. Und umgekehrt ist es auch oft, wenn man halt jemanden, bei dem man vermutet, dass das ein Täter ist oder der irgendwas, selbst wenn es nicht mal sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt ist, einem Kind was antut, zu sagen, hier, ich sehe das. Mhm. Ne? Um den halt zu sagen, stopp.
Mhm. Interessant. Ja, ich glaube, das ist halt auch das Wichtige an so einer Aufmerksamkeitsarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit, dass du quasi erstmal den Radar dafür bekommst, ne? Weil ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn du dich halt noch nie in deinem Umfeld damit so auseinandergesetzt hast, weil es vielleicht dir jetzt noch nie passiert ist, dass du sowas mitbekommen hast, dann bist du ja auch gar nicht offen dafür. Also, ne, ich habe tatsächlich irgendwie gar keine Kinder in meinem Umfeld. In meinem Hauskomplex wohnen halt ein paar, die man halt dann immer mal so sieht. Und da habe ich mich halt auch eben gefragt, jetzt natürlich gar nicht in so eine Richtung, ne? Aber wenn sich da was verändern würde, würde ich das überhaupt merken oder hätte ich das überhaupt gemerkt? Und ich glaube, allein so einen Switch im Kopf zu haben, zu sagen, okay, die Kinder, die man halt regelmäßig sieht, einfach mal so ganz kurz länger drauf achten. Ne? Mhm. Ist da irgendwie was im Verhalten oder vielleicht eine Verhaltensauffälligkeit oder körperlich irgendwas? Ja, das ist bestimmt schon ganz gut.
Bin ich aber, muss ich ehrlich sagen, auch bis heute kaum für sensibilisiert gewesen, ehrlich gesagt. Als ich in der Schule war, ich kann mich gerade auch während des Gesprächs überlegen, ne, wann ich vielleicht mal irgendwie dafür sensibilisiert worden wäre. Ich habe neulich die Bild-Dokumentation auf Amazon Prime geschaut. Und die hatten, glaube ich, 2019 oder 2020 so eine große Kampagne gemacht, schützt unsere Kinder oder so. Die Bild-Zeitung, ja, Axel Springer, wurde da auch nochmal porträtiert. Positiv. Ja, das war, glaube ich, ein Selbstwerbefeuerwerk, was sie da gezündet haben. Müssen irgendeinen Deal mit Amazon gefunden haben, dass sie sich da so präsentieren dürfen, aber Die haben jedenfalls diese Kampagne gemacht, aber ich glaube, bei uns in der Schule, auch auf dem Gymnasium oder so, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da mal dezidiert wirklich drauf hingewiesen worden wäre oder aufgeklärt worden wäre in die Richtung.
Ja, oder auch früher, also da noch davor quasi, dass wenn man theoretisch selber oder irgendeiner der Mitschüler theoretisch irgendwie betroffen wäre, dass man quasi auch da signalisiert, irgendwie als Lehrer und irgendwie einfach so eine Aufklärung halt da schon in dem Alter macht. Ist das nicht irgendwie eine Idee?
Also das ist ja das, was wir machen in unserer Präventionsarbeit. Das heißt, wir gehen mit zwei Theaterstücken in die Grundschulen zum Beispiel. Geht
auch in die Schulen. Okay, cool.
Also in Kooperation mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück. Die gehen dann halt tatsächlich als Theaterschauspieler dahin und machen mit den Kindern so Interaktivstücke, wo es erst darum geht, Nähe, Distanz und Nein sagen, ich darf Nein sagen und ich muss mir Hilfe holen, wenn etwas ist, wo ich Hilfe brauche. Und das Letzte, in der dritten Woche kommt dann halt ein Teil, wo ein Junge eben versucht, sich Hilfe zu holen und es erst der Mutter sagen will, die halt sagt, ach du, das ist schon nicht so schlimm und so. Und dann beim Tennislehrer das versucht und letztendlich dann bei der Lehrerin Hilfe findet. Also eben dieser Part, man muss vielleicht auch öfters jemanden ansprechen. Aber das machen wir viel. Es ist auch Pflicht für die Grundschulen, etwas zur Gewaltprävention zu machen. Da muss man sich dann nicht auf sexualisierte Gewalt spezialisieren, aber Gewaltprävention in der Grundschule ist zwischenzeitlich Pflicht. Das Gute ist eben auch, dass immer mehr Lehrer oder mehr Schulen bereit sind, ihre Lehrer darin zu schulen. Also im Rahmen dieser Präventionsarbeit ist auch immer Lehrerschulung mit dabei, um denen halt zu sagen, was könnt ihr tun, wie müsst ihr vorgehen. Jede Schule soll zwischenzeitlich ein Schutzkonzept haben, in dem die sich halt dann schon vorher damit beschäftigt haben, was tun wir, wenn bei uns was passiert. Gerade war wieder in den Medien eine Schule hier in Hamburg, wo ein Lehrer Kinderpornografie besessen hat, aufgeflogen ist, weil er seinen Laptop zur Reparatur gegeben hat.
Lol.
Und und dann muss halt die Schule gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Ne? Sind vielleicht auch Kinder hier in der Schule betroffen? Wie gehen wir mit diesem Lehrer um? In dem Fall ist es ja nun ziemlich eindeutig, da wurde einfach Kinderpornografie auf dem Rechner gefunden. Aber trotzdem ist es noch nicht raus, ob er auch selber Täter ist. Also Täter im Sinne von selber Kinder missbraucht zu haben.
Mhm. Aber die Produktion solcher Inhalte ist doch locker auch strafbar. Oder?
Ja, die Produktion ja, sowieso, ja. Das ist ja einfach dann eine Vergewaltigung eines Kindes, mhm. wenn das ist.
Ja.
Der Besitz ist genauso strafbar.
Ja.
Es sind jetzt gerade, okay. ich glaube, es ist sogar schon durch den Bundesrat jetzt auch durch das Gesetz, dass jetzt alleine der Besitz von Kinderpornografie schon ein Verbrechen ist. Vorher okay. war es ein Vergehen.
Vergehen.
Das, genau, mhm. vorher war es nur Vergehen. Selbst wirklich Hands-on-Delikte wurden früher, konnten ein Vergehen sein. Jetzt ist es ein Verbrechen. Das heißt, es wird mit einem Mindestmaß von einem Jahr Gefängnis bestraft. Da hat der Herr Metzelder noch Glück, sozusagen, dass es nach dem Alten verurteilt wurde. Aber du weißt halt nicht, wenn Kinderpornografie gefunden wurde, ist es jetzt auch jemand, der halt tatsächlich aktiv Kinder missbraucht hat, das muss dann ausgewertet werden. Aber wie geht dann eine Schule damit um? Wir wissen jetzt, da ne, es gibt hier vielleicht Kinder bei ja. uns und so. Und wenn halt eine Schule ein Schutzkonzept hat, dann kann die halt schon mal gucken, okay, wenn der Fall bei uns auftritt, es wird jemand beschuldigt, dann müssen wir das machen. Dann rufen wir die mhm. Organisation so und so an, die kann uns helfen, zu gucken, was wir jetzt tun müssen.
Also muss man eventuell auch einfach sich daran nochmal fragen, habe ich hier die Möglichkeiten, mich ja, in eine richtige Richtung irgendwo dann doch. Also feuern wäre natürlich direkt die erste,
der erste muss Gedanke, doch der mir sofort, kommt. Ja,
aber
ja,
du meinst ist jetzt ja bei eher den speziell schwierig. Auf die Kinder. Du meinst jetzt eher speziell auf die Kinder. Ach so, ist es schwierig beim Beamten?
Beamte ist es noch schwieriger. Ja, der ist freigestellt. Das ist keine Frage, aber bezieht natürlich, freigestellt bezieht man ja noch sein Gehalt oder heißt das Gehalt bei Beamten weiterhin.
Meine Schwester arbeitet bei der Agentur für Arbeit und sie sagt immer, wenn ich nicht den goldenen Löffel stibitze, dann habe ich lebenslange ja. Beschäftigungsgarantie. Und jetzt denke ich gerade über diese Definition nach, über diese Metapher, den goldenen Löffel stibitzen versus auf meinem PC wurden kinderpornografische Inhalte gefunden. Also wenn man da nicht sozusagen aus dem Beamtenstatus rausfällt, weiß ich nicht.
Das ist... Also in meiner Meinung nach auch wirklich pervers, so jemandem ein Berufsverbot zu erteilen, ist fast unmöglich.
Was?
Also ein Berufsverbot ist so ein ganz hohes Gut in Deutschland, wo ja jeder denken würde, nee, der darf nie wieder als Lehrer arbeiten.
Mhm.
Völlig klar. Nee, ist nicht so.
Ich verstehe diese Gesetz. Art und Weise nicht, wie, also zum Beispiel, man hört ja auch immer öfter oder immer, habe ich zumindest immer aufgehört, dass quasi Kinderschänder vergleichsweise voll wenig Zeit bekommen im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Gerücht ist oder einfach so eine Sache, die man so sagt, aber ich hatte auch mal einen Bekannten, sage ich mal, der aus unterschiedlichen Gründen in so Kreise, also jetzt nicht Kinder, also sowas nicht, ich meine Gefängniskreise irgendwie da was mit denen zu tun hatte und da war es halt auch irgendwie so, dass da auch gesagt wurde, jemand, der Steuer hinterzogen hat, war dann irgendwie auf 9 oder 10 Jahre, wenn es größere Summen waren, verknackt worden und dann waren da halt Kinderschänder, die halt easy nach einem Jahr schon auf Bewährung waren und das... Ja. Wie erklärst du dir so diese Diskrepanz zu einer ganz offensichtlichen, meiner Meinung nach viel schlimmeren Tat, die dann halt ganz anders belangt wird?
Kann ich nicht erklären.
Nee.
Sehe ich genauso und ich kann es nicht erklären.
Hm.
Wir freuen uns über diese Gesetzesverschärfung jetzt, wobei ich denke, dass das nicht ausreicht insofern, als dass immer noch zu viel berücksichtigt wird, strafmildernd. Dann wird halt berücksichtigt, ach, der macht ja jetzt eine Therapie. Ach, das war ja nur einmal.
Mhm.
Ach, der hat das aus Versehen gemacht. Ach, der war eh arbeitslos, der arme Mensch.
Der war noch nicht vorbestraft.
Und der hat auch noch keine Vorbestrafen. Der hat das ja noch nie gemacht. Und so weiter und so fort. Und gerade in diesem Bereich, ne? Also wir heißen ja Dunkelziffer. Es sind ungefähr 15.000.
Besten Norm überhaupt für dieses Projekt, ja, wirklich.
Es sind ungefähr 15.000 angezeigte Fälle im Jahr. Und selbst bei uns in der Beratung und sowas ist deutlich, dass das vielleicht, weiß ich nicht, also die Dunkelziffer wird 10 bis 15 bis 20 Mal höher geschätzt. Das heißt, wenn jemand vorher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, kann man meiner Meinung nach nicht sagen, ja, der hat ja noch nie was gemacht. Das unbedingt strafmildernd zu berücksichtigen, finde ich schwierig. Und wenn jemand Steuern hinterzogen hat, dass das eine Straftat ist, keine Frage. Aber dass die so viel höher gewichtet wird, finde ich, ja, so wie du das eben sagst, auch nicht verständlich.
Ja, und nie was gemacht ist ja auch relativ, ne? Wenn wir von einem einzigen Bild sprechen, was irgendwo gespeichert ist oder mal weitergeschickt wurde, ne? Versus Terabytes, dann ist das ja eine Akkumulation von Inhalten. Irgendwo müssen die ja kommen. Deswegen ist es nicht, ich habe noch nie was gemacht, sondern ich habe vor 10 Jahren das erste Bild abgespeichert und dann jeden weiteren Monat 30 weitere. Und das sind dann für mich, ist dann nicht mehr sozusagen, ich habe noch nie was gemacht, sondern ich habe 50 Mal das Gleiche gemacht, ist jedes einzelne Mal strafbar.
Und gerade wenn jemand so sammelt, dann ist absehbar, dass das ein Prozess ist, der in so eine Richtung führt. Und das ist halt, es gibt ja das Darknet, da gibt es Anleitungen, wie missbrauche ich ein Kind, wie bereite ich ein Kind darauf vor, wie, ja, es ist ein, also ne, diese Plattform, die jetzt gerade gesprengt wurde oder ja, aufgeflogen ist, das haben sie auch in den Medien gezeigt, da gibt es dann halt tatsächlich die Kategorien, Junge unter 5, Mädchen mit Tieren, Mädchen und Junge, Jugendlicher mit Mädchen. Also so, das ist dann da, sind schöne Ordner abgelegt, wo die auf Bilder
ganz drin sind. Ganz deutsche organisierte Art.
Ganz strikt durchorganisiert. Sauber. Und du musst dann erstmal Bilder selber hochladen, um überhaupt da reinzukommen. Und so wird natürlich auch die Produktion angeregt. Und es ist zwischenzeitlich auch immer mehr, dass halt die Kinder, die in die Therapie kommen bei uns, immer mehr davon sprechen, dass eben auch von ihnen Bilder gemacht worden sind. Mhm. Denn das ist der Eintritt in solche Plattformen.
Vor allem ist es ja, glaube ich, nochmal ein Unterschied, wenn du sexuell missbraucht wurdest versus es gibt Bilder oder Videos davon, die im Netz kursieren, die ja wahrscheinlich auf die nächsten 50 Jahre nur sehr schwer wieder aus dem Netz und komplett gelöscht werden können, oder? Kriegst
du nicht. Also wie?
Ja.
Ne, die kannst du nicht löschen.
Ja.
Und das ist lebenslänglich. Das ist eben das, was wir ja immer sagen, ne? Die Kinder haben lebenslänglich. Sicherlich können die damit leben lernen. Das ist ja auch Therapieziel. Aber begleiten wird das für immer. Und vor allem, wenn man halt weiß, die Bilder sind da draußen, jeder kann sich das angucken. Und auch da ist Deutschland halt wirklich wieder in der Rechtsprechung oder in den Strafverfolgungsmöglichkeiten. Es ist jetzt endlich erlaubt, dass computergenerierte Bilder genutzt werden. Ich sagte das eben, Eintrittsbilder sozusagen für so eine Plattform, musst du selber was hochladen. Jetzt können Beamte endlich computergenerierte Bilder dafür benutzen,
um reinzukommen quasi und dann, interessant.
Okay. Sonst hatten die gar keine Chance. Das ist halt in Deutschland wieder Datenschutz.
Ist das ein Markt? Also wird für diese Inhalte auch Geld ausgegeben oder ist das dieser Teilenansatz, ne? Du kriegst was von mir, wenn du mir irgendwie neue Inhalte lieferst oder sowas gesagt hast, kommst du nur rein, wenn du ein Bild hochlädst.
Früher war das ganz, ganz viel Geldmacherei. Heute ist es so beides. Also viel, viel Content wird wirklich privat produziert, in Anführungsstrichen.
Und dann unter Gleichgesinnten geteilt.
Ja, das waren jetzt auch diese Fälle Bergisch Gladbach, Lüchte, Münster, wo die dann Kontakt übers Darknet hatten und sich gegenseitig verabredet haben, um die Nichte zu vergewaltigen oder um den Stiefsohn vergewaltigen zu können. Also wo die wirklich eingeladen haben, dann gegenseitig.
Party.
Gab es eben auch vor einigen Jahren ja diesen Fall in Freiburg, wo der Lebenspartner der Mutter dann den Sohn wirklich aufs Brutalste vergewaltigt hat und vermarktet hat und dann aufgeflogen sind, weil die Polizei eben einen von den potenziellen Kunden vorher festgenommen hat und dann selber hingefahren sind.
Okay.
Und das Kind aus der Situation befreien konnten. Aber also da haben wirklich auch die Beamten, die wir kannten, oder der Staatsanwalt gesagt, das hat er noch nicht gesehen.
Gibt es da schon ein Strafmaß? Also wurde schon ein Urteil gefällt?
Die haben tatsächlich ein hohes Maß gekriegt. Ich glaube, die haben der hat sogar die 14 Jahre gekriegt.
Also deutsches lebenslänglich dann?
Ja. Mhm. Nee, 15 Jahre ist tatsächlich da das Höchstmaß.
Mhm.
Lebenslänglich heißt ja, dass du es trotzdem, lebenslänglich ist, glaube ich, Deutschland sozusagen 25 Jahre. Und
ich dachte 15.
Dann, es kann sogar auch dann lebenslänglich heißen. Also es wird halt geprüft dann. Und in Deutschland sind es dann ganz hohe Standards, warum jemand dann halt nicht freikommen sollte. Mhm. Aber
wir glauben ja an die Resozialisierung.
Wir glauben ganz, ganz fest daran.
Und ist das realistisch?
Gerade nach einem Jahr Knast für einen Pädophilen. Also aber ich wollte gerade
sagen, ist doch eine Frage, ist das,
heilbar?
Ist das realistisch, dass man da an eine Resozialisierung glaubt? Oder?
Also da muss man halt wissen, 20% der Täter sind nur pädophil.
Mhm.
Na, das heißt, deren Sexualität ist auf Kinder ausgerichtet, Punkt.
Mhm.
Dann hast du vielleicht nochmal 20%, die da so ambivalent sind. Die können genauso gut mit Erwachsenen, aber finden auch Kinder sexuell anziehend. Mhm. Der Rest sind reine Täter, die entweder sadistisch veranlagt sind oder einfach ihre Gewaltfantasien ausüben oder einfach ihre Macht demonstrieren wollen oder.
Also einfach Aggressionstäter, genau. So quasi. Okay.
Genau. Das heißt, ne, Pädophilie ist nicht heilbar, in Anführungsstrichen. Aber pädophil zu sein, heißt auch nicht Täter zu sein. Also es gibt ja wirklich viele Pädophile, die drum wissen und alles daran tun, niemals einem Kind was anzutun. So, das gibt es umgekehrt genauso. Da gibt es auch ganz tolle Projekte, die kein Täter werden. Und
ach wirklich, auch gezielt für Leute, die quasi wissen und das halt umgehen wollen.
Ja. Okay. Die halt wirklich dann in dem Rahmen lernen, damit zu leben.
Ja, Strafe ist generell, finde ich, ein ganz, 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 ganz irgendwie ethisch schwieriges Thema. Also die Leute, die sich das auch irgendwie aus- oder entscheiden, ist es auch irgendwie jetzt letztens in einem anderen Podcast auch das Thema gehört, was ich vorhin angesprochen habe, dass man quasi, wenn man als Kind Gewalt erfährt oder irgendwas erfährt, was man dann quasi nicht mehr unterscheiden kann, from right and wrong quasi, und dann später selber so agiert und dann alle einen quasi dafür verurteilen, ohne wirklich zu wissen, was ist ihm überhaupt dahinter passiert. Und dann quasi da anzusetzen, zu sagen, man bestraft jemanden oder auch Jugendliche, die quasi als Kinder selber Opfer waren, das ist irgendwie super schwierig, so, weil natürlich sind diese Erwachsenen Täter, gar keine Frage.
Ja.
Aber also viele davon waren ja auch mal Opfer. Und das ist halt irgendwie dann so, wenn man sich denkt, eigentlich müssten ja diese psychologischen Aspekte davon viel mehr erweitert werden und halt gesagt, also jetzt nicht, dass er nur zur Therapie soll, auf gar keinen Fall. Natürlich sowas wie eine geschlossene Anstalt, wo man dann halt genau auf sowas hinausarbeitet und gucken kann, ob das überhaupt revidierbar und heilbar ist durch Therapie.
Das ist ja aber das, was mit der oder Sicherungsverwahrung schon gemacht wird heute auch in dem Bereich, als dass, wenn du halt einen Täter hast, bei dem halt klar ist, der wird nicht in Anführungsstrichen nur für diese Tat bestraft, sondern bei dem ist davon auszugehen, dass der auch weiterhin gefährlich ist für die Gesellschaft, dass der Sicherheitsverwahrung bekommt, in der halt immer wieder geprüft wird, kann der wieder raus, der bekommt Therapie und so weiter und so fort. Es wird im deutschen Strafrecht sehr doll berücksichtigt, finde ich eigentlich, die Geschichte davor.
Okay.
Und nichtsdestotrotz, wir gehen von einem humanistischen Weltbild aus, bei uns oder Menschenbild. Das heißt, jeder ist für seine Taten verantwortlich. Und als Kind kannst du das natürlich noch nicht einordnen, aber als Erwachsener musst du trotzdem lernen, richtig von falsch zu unterscheiden. Und ein Kind zu missbrauchen ist in den meisten Fällen eine bewusste Entscheidung.
Mhm. Okay, ja.
Die auch selten in einem Affekt passiert.
Mhm. Ja, okay, das
muss man sozusagen drauf hinarbeiten.
Also es gibt viele Männer, die sich ganz bewusst Frauen suchen, die alleinerziehend sind und ein Kind in dem für sie ansprechenden Alter haben. Oder einfach ein Kind haben, an dem man seinen Machtwillen ausüben kann. Ja. So. Aber es ist, wie du sagst, es ist einfach ein schwieriges Thema und auch eine wirklich schwierige Aufgabe, vor denen die Richter stehen oder die Richterinnen auch, ja, zu sagen. Aber es wird viel strafmildernd berücksichtigt, auch wenn wir jetzt zum Fall Metzelder zurück, da wurde ja auch strafmildernd berücksichtigt, was dem jetzt alles schon an Vorverurteilung in der Presse stattgefunden hat, dass er eigentlich nicht mehr die Möglichkeit hat, hierzu Arbeit in seinem alten Leben nachzugehen. Wenn du Hans-Peter aus dem Nachbarwohnhaus oder hast, der kann noch ganz normal hinterher sein. Das erfährt niemand.
So, ja, das, ne? Das ist die gesellschaftliche Strafe, sage ich mal, die Ächtung. Ne? Aber genau.
Und das würde in anderen Ländern gar nicht berücksichtigt werden.
Wollte gerade sagen, das ist ja noch mal eine Strafe, die kein Richter sozusagen ausspricht, sondern die einfach aus dem Tatbestand resultiert und für den Tatbestand muss man dann eigentlich ein anderes Strafmaß anwenden und nicht das, was die Gesellschaft sozusagen ausspricht.
Coro Drogerie ist ein Online-Portal, was sich zum Ziel gemacht hat, in Europa Number One Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und das Top-Food-Online-Portal generell. Sie haben eine unglaublich große Vielfalt an Snacks. Ich liebe ja Snacks, kann man ja einfach nicht drumherum schnacken. Und es gibt da wirklich von Nussmusen bis hin zu abgepacktem Tofu, aber auch sowas wie Kokosblütenzucker, Kakaonips und jegliche Arten von wundervollen, leckeren Riegeln zum Beispiel. Ihr könnt euch da quasi gar nicht satt schauen. Coro möchte ebenfalls Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege direkt vom Bauern zum Verbraucher bringen. Sie plädieren für weniger Verpackungsmüll dadurch, dass sie Großpackungen anbieten. Das heißt, man kauft quasi auch im Kilopreis. Die fairen Preise trotz der Bioqualität sind ihnen auch sehr, sehr wichtig, genauso wie die Transparenz und die offene Kommunikation darüber, woher die Produkte kommen und warum sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammenstellt. Also Leute, ich kann es euch wirklich nur herzlichst empfehlen. Ich benutze Coro für Snacken, Backen, Kochen, alles Mögliche. Und wir haben natürlich auch einen Rabattcode für euch, mit dem ihr 5% auf die Bestellung bekommt. Mit dem Promocode Streaming bekommt ihr 5% auf das gesamte Coro-Sortiment.
Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten jetzt natürlich über das, worüber wir vorhin gesprochen haben, hinaus, dass man halt sagt, okay, auf jeden Fall im Umfeld drauf achten und halt gucken, dass man irgendwie hilft? Du sagtest, Spenden natürlich ist immer eine gute Option, ja. Gerade jetzt zu diesen Zeiten und ja, irgendwelche aktive Hilfe aus uns zu leisten zu können?
Ist bei uns relativ schwierig, außer im Spendenbereich, denn den Kontakt zu den Kindern haben tatsächlich nur die erfahrenen Beraterinnen und Therapeuten, die das machen können und wissen, was zu tun ist. Mhm. Helfen kann man aber auch immer, wenn man, keine Ahnung, Kindergärten kennt oder Schulen kennt, auf unsere Präventionsarbeit aufmerksam zu machen und das dort mit an den Mann zu bringen.
Sehr gut.
Einfach, wenn die Leute geschult sind, sind sie sicherer im Umgang und wissen schneller, was zu tun ist und gucken auch schneller hin und nicht so schnell weg. Also, ne, wenn man eine eigene Sicherheit hat, okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist, wenn mich ein Kind anspricht, dann sagt man weniger schnell, nee, das kann nicht sein, sondern sagt, okay, ich setze mich mit dir hin, erzähl mal.
Kinder sind ja auch überwiegend, correct me if I'm wrong, aber eher ehrlich als unehrlich, oder?
Ja.
Also habe ich irgendwie so, weiß ich nicht.
Glaube ich, triffst du richtig, ja. Also wenn jetzt ein Kind irgendwie Fantasiegespräche mit dir führt, so ist es bei meinem Neffen, ne, dann hat das irgendwie Kontakte zu Harry Potter oder ich erkenne da was aus anderen Fiction-Geschichten wieder oder so, ne? Aber ich glaube, wenn man dafür sensibilisiert ist, hat man ganz klar sofort ein Bauchgefühl und weiß, gut, das ist jetzt etwas, wo man auf jeden Fall mindestens 5 Minuten rein investieren sollte, wenn man mit einem klaren Gewissen rumlaufen möchte, sage ich mal.
Und wir sagen auch immer, es muss ja nicht unbedingt die sexualisierte Gewalt sein, die ein Kind einem damit mitteilen möchte, ne? Aber es ist halt, wenn ein Kind nach Hilfe fragt, dann musst du erstmal die Hilfe anbieten. Mhm. Was dann letztendlich rauskommt, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, das Kind hat erstmal das Gefühl, es kriegt Hilfe.
Mhm.
Und dann kann man einen Apparat in Bewegung setzen, der nicht damit enden muss, dass jemand angezeigt wird, aber der damit enden muss, dass das Kind aus einer Gefahr rausgeholt wird und Sicherheit bekommt.
Sich besser fühlt, ja.
Ja.
Geht ja auch aktiv auf Kindergärten und sowas zu und sagt halt so, ey, es gibt halt diese Möglichkeit, sich weiterbilden zu lassen.
Ja, machen wir. Also wir verschicken einfach ständig Mails mit unserem Fortbildungsangebot. Kommt aber auch leider oft zu spät zustande, solche Fortbildungen. Was heißt zu spät? Nein, zu spät ist es nie. Aber oft kommt es zustande, dass wenn halt in Kindergärten was passiert ist, dass dann hinterher unsere Fortbildung kommt und die Schutzkonzepte nochmal überarbeitet werden, also aus der Hilfe resultierend, die dann erstmal ist und dass man dann hinterher sagt, okay, in zukünftig machen wir auch diese Fortbildung und das in einem regelmäßigen Turnus.
Mhm.
Marketing.
Mhm. Marketing.
Ja, ist so. Aber auch ein Thema, über das man wahrscheinlich nicht bei Partys oder so spricht. Ne? Wir haben eingangs drüber gesprochen. Ist ein Tabuthema. Ne? Es gibt nicht so viel Fläche, insofern vielen lieben Dank, dass du heute hergekommen bist und drüber gesprochen hast.
Ja, ist ja auch
ich hoffe
einfach immer wieder, das irgendwie so aufzurollen, aber ja.
Das ist auch so ein bisschen der Content, ne? Also das ist, ich habe früher tatsächlich immer gesagt, wenn ich auf Partys war, was machst du? PR. Also,
ja,
weil, also
ja,
ganz bewusste ja. Entscheidung dann auch, ne? Weil das echt so ein Whoop-Ding ist. Aber auf der anderen Seite, ganz viele unserer Unterstützer sind wirklich Freunde oder Bekannte oder halt Freunde, die halt wieder Freunde haben, wo sie sagen, ey, kannst du nicht mal was machen? Also Werbeagenturen und Digitalagenturen und so weiter, das sind alles Bekannte, die uns dann halt unterstützen und das auch weitertragen. Von daher ist es da in dem Bereich jetzt auch schon ausdiskutiert, so nach dem Motto, da kann ich die Stimmung nicht mehr drücken mit dem Thema.
Da musst du nur in den Raum kommen und alle wissen
Bescheid. Ja. Nee, das meine ich eben. Ne? Aber insofern, ich hoffe, dass uns hier ein paar Privatpersonen zugehört haben, die wir nicht nur sensibilisieren konnten, sondern die sich vielleicht auch irgendwie beteiligen möchten, engagen möchten.
Oder ein paar
ich
Firmen.
Ich hoffe, ich wollte es gerade sagen, dass die CSR-Team der Unternehmen, wo Kinder auch die Zielgruppe mit sind, irgendwie dieser Podcast in die Ohren dieser Verantwortlichen kommt, weil ich finde es ein sehr, sehr unterstützenswertes Thema. Und ansonsten jeder mit Reichweite oder sonst irgendwas, dem das Thema am Herzen liegt, sensibilisieren, 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 dass die Aftercare-Arbeit, die Therapiearbeit, die ihr sozusagen jetzt gerade macht, tendenziell noch weniger wird und ihr noch mehr sozusagen in die Prävention stecken könnt, sodass da nicht mehr so viele Leute für gebraucht werden.
Ja, danke. Jede Unterstützung hilft. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, danke.
Danke, danke in die Runde.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, aus.
Viel Erfolg euch weiterhin.
Dankeschön.
Danke dir.